Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer willkommen an einem Abend, an dem Basketball-Bundesligist Alba Berlin endgültig Fakten schafft. Der Titelfavorit zieht ins Finale des Meisterschaftsturniers ein, möglich gemacht durch einen weiteren klaren Sieg im Halbfinal-Rückspiel gegen Oldenburg. Aus München, Florian Hecht.
Es hätte schon ein Corona-Basketball-Wunder gebraucht, wenn die Tür zum Finale der Deutschen Meisterschaft für Berlin doch noch zugegangen wäre, ist sie aber nicht. Alba beim 81:59 gegen Oldenburg zwar zu Beginn nicht so konzentriert und schnell unterwegs wie im ersten Halbfinale, lag aber auch daran, dass der überragende Spielmacher Peyton Siever geschont wurde. Trotzdem musste Oldenburg früher im Rückstand nachlaufen, kämpfte, traf diesmal sogar auch von außen, hatte aber vor allem nach der Pause völlig gefrustet, nichts mehr im Tank. Berlin zog dagegen sein Spiel durch. Jeder durfte mal einspielen für das Finale. Das Motto, in das Alba unterm Strich nach zwei Spielen mit einem 51-Punkte-Vorsprung eingezogen ist.
Alba-Geschäftsführer Marco Baldi mit seiner Analyse.
Wir haben sicher nicht toll und überragend gespielt, aber man muss vor so einem Finale auch versuchen, die Form hochzuhalten und nicht jetzt irgendwie Kräfte schonen oder sowas. Dann weiß der Trainer auch, was er machen kann und machen soll. Weil wenn die Spieler selbst die Entscheidung treffen, auf dem Spielfeld sich auszuruhen, das ist das Schlechteste. Und das hat heute auch keiner gemacht. Und deshalb war auch das Ergebnis heute so deutlich.
Sagt Marco Baldi von Alba Berlin. Jetzt also gegen Ludwigsburg. Am Freitag geht's los. Im Rückspiel am Sonntag dann die endgültige Entscheidung. Eine Entscheidung traf heute auch das Präsidium des Deutschen Fußballbundes. Und zwar eine mit Wucht. Der Verband trennt sich von seinem langjährigen Sportrechtevermarkter Infront. Einzelheiten von Matthias Friebe.
Klare Unregelmäßigkeiten habe es gegeben, teilt der Deutsche Fußballbund mit und beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Infront. Es geht um nicht weniger als den Vorwurf der Korruption. Laut dem vertraulichen Ermittlungsbericht einer Berliner Beratungsfirma habe es fragwürdige Geschäfte zwischen Verband und Agentur gegeben. Es geht um Aufträge zur Beschaffung von Bandenwerbepartnern. Im Mittelpunkt vor allem ein Deal aus dem Jahr 2013. Obwohl es ein deutlich höheres Angebot einer anderen Agentur gegeben haben soll, bekam Infront den Zuschlag. Im gleichen Monat soll der Sohn des damaligen DFB-Generalsekretärs Helmut Sandrock einen Job bei Infront erhalten haben. Zudem geht es um Einladungen an die DFB-Spitze auf Luxusjachten und luxuriöse Uhrengeschenke. Am Freitag hatte bereits das Nachrichtenmagazin Der Spiegel über die Ermittlungsergebnisse berichtet und den Sachschaden für den DFB auf 40 Millionen Euro beziffert. Der damalige Präsident Wolfgang Niersbach, Helmut Sandrock und auch der damalige Infront-Direktor Günter Netzer wiesen die Vorwürfe zurück. Die Sportvermarktungsagentur ließ wissen, man wolle die Kündigung nicht hinnehmen und rechtliche Schritte einleiten. Infront werde sich mit allen Mitteln wehren und sei gelassen und zuversichtlich, dass sich die Vorwürfe als haltlos erweisen.
Der Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönjes hat auch direkte Auswirkungen auf den Fußball. Morgen beginnt ja die Relegation zur dritten Fußballliga. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat der Stadt Verl jetzt untersagt, das Rückspiel gegen Lok Leipzig am 30. Juni auszutragen, wegen des Corona-Lockdowns in der Region. Ob man jetzt räumlich oder zeitlich ausweicht, das wird noch entschieden, und zwar beim DFB. Dass unter Fußballfans schon einiges rumort, das ist schon länger spürbar. Heute früh wandte sich die Initiative Unser Fußball an die Öffentlichkeit. Über 1000 Fußballclubs und alle Fanorganisatoren forderten in ihrem Statement einen nachhaltigeren Profifußball. Sie nutzen damit die aktuell defensive Position der Bundesliga, um sie unter Druck zu setzen. Thorsten Poppe berichtet.
Die Initiative Unser Fußball fordert einen grundlegenden Wandel des Profifußballs. Manuel Gaber ist Fußballfan und Co-Organisator der Vereinigung, der über 1000 Fußballclubs und alle Fanorganisationen hierzulande angehören.
Wir wollen Fußball, der wieder mehr zum fairen Wettbewerb wird, in dem die Großen nicht immer noch größer werden, zum Beispiel durch eine gleichmäßigere Verteilung der TV-Gelder oder durch die Einführung eines nationalen Financial Fair Plays. Wir wollen einen Fußball, der demokratisch und wirtschaftlich nachhaltig ist, bei dem die Vereine die Basis sind, aber die auch so aufgestellt sind, dass sie nachhaltig wirtschaften. Haben wir gerade in der Corona-Krise gesehen, dass das leider sehr oft nicht der Fall ist.
Zum Vorstoß von Unser Fußball antwortet die Deutsche Fußballliga DFL. Auch sie halte Gespräche über Veränderungen im deutschen Fußball für notwendig. Und sie verweist auf die Taskforce Zukunft Profifußball, die ab September auch mit Fanvertretern darüber sprechen soll. Auch der DFB kann es sehr gut nachvollziehen, dass sich Fans Gedanken über die Zukunft des Profifußballs und der Clubs machen. Wörtlich schreibt der Verband auf Deutschlandfunk-Anfrage:
Diese Überlegungen müssen Verbände und Vereine ernst nehmen. Deswegen steht der DFB gemeinsam mit der DFL im stetigen Austausch mit verschiedenen bundesweiten Fanorganisationen, unter anderem in der AG Fankulturen.
Argumentativ, sachlich und ruhig im Ton lassen die Fußballfans hierzulande aufhorchen. Das Gewicht dieser gemeinsamen Stimme ist Manuel Gaber bewusst.
Wir möchten deutlich machen, dass wir mit einer Stimme sprechen und dass wir viele sind. Viele Menschen, die jetzt grundlegende Änderungen im Fußball wollen. Nach Abschluss der Saison werden wir die Erklärung mit allen Unterzeichnenden dann an die Deutsche Fußballliga und den Deutschen Fußballbund übergeben und fordern dann ganz klar einen glaubhaften Grundsatzbeschluss sowie die Einleitung konkreter Reformen.
DFB und DFL werden kaum umhinkommen, dieser Stimme zuzuhören.
Seit März pausieren die Profis der Handball-Bundesliga. Spiele ohne Fans wie im Fußball oder Basketball wollte man damals nicht, auch aus finanziellen Gründen. Heute hat das Ligapräsidium entschieden, am 1. Oktober soll es weitergehen. Thomas Kuss.
Nach knapp 7 Monaten Zwangspause muss die Liga wieder loslegen, um die vielen Termine zu schaffen, betont Präsident Uwe Schwenker. Geplant ist, wieder vor Zuschauern zu spielen. Zusammen mit dem Basketball- und Eishockeyverband entwirft die HBL aktuell ein umfassendes Hygiene- und Betriebskonzept, das in 3 bis 4 Wochen fertiggestellt sein soll. Die HBL plant zunächst, mit halbvollen Hallen zu beginnen und je nach Infektionslage Anpassungen vorzunehmen. Das Hygiene- und Betriebskonzept soll laut HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann die Nachverfolgung der Zuschauer gewährleisten, mögliche Ansteckungsherde so identifiziert werden. Die Handball-Bundesliga geht davon aus, die Zustimmung der Gesundheitsbehörden zu bekommen. Mit 20 Clubs startet die Liga in die neue Saison. Aufgrund der vielen Termine im Europapokal wird es keine Doppelspieltage geben.
Was in einem Sportverband an mafiösen Strukturen möglich ist, das hat der Gewichtheber-Weltverband in den vergangenen Jahren vorgeführt. Korruption, Dopingvertuschung, Wahlbetrug, all das wurde in dieser olympischen Sportart inzwischen durch Recherchen offengelegt. Als Ultima Ratio droht das Internationale Olympische Komitee mit dem Ausschluss bei Olympia. Aber hätte das IOC nicht selbst viel eher eingreifen können? Das fragen Bettina Malter und Josef Opfermann aus der ARD-Doping-Redaktion.
Öffentlich hat sich Thomas Bach zum Skandal im Gewichtheber-Weltverband, der IWF, ganz klar positioniert. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees sagte kürzlich:
Wir sind zutiefst besorgt und schockiert von diesem Bericht, vor allem über das Ausmaß der Aktivitäten dort.
Gemeint ist der Untersuchungsbericht des kanadischen Sonderermittlers Richard McLaren, der neue Belege für Dopingvertuschung, Korruption und Wahlbetrug in der IWF vorgelegt hat. Viele der skandalösen Vorgänge waren bereits zuvor in einer Dokumentation der ARD-Dopingredaktion aufgedeckt worden. Die plötzliche Besorgnis von Bach jedoch sieht der Strafrechtler Mark Piet kritisch. Piet arbeitet an der Universität Basel und weiß, bereits 2011 vermissten IWF-Funktionäre einige Millionen Dollar. Gelder, die das IOC dem Gewichtheber-Weltverband gezahlt hatte. Es folgten Beschwerden beim IOC, erfolglos.
Wenn das IOC sich jetzt geschockt gibt, ist das doch sehr erstaunlich. Hatte man doch vor 10 Jahren eigentlich Einblick. Man wusste, was gespielt wird und hat gesagt, wir sind nicht zuständig. Das ist nicht unser Problem, sondern das Problem dieses Gewichtheberverbandes. Also, es tönt etwas hohl.
Hat die olympische Familie damals die IWF und damit den kürzlich zurückgetretenen Präsidenten Tamash Ayan geschützt? Denn der war geschätztes IOC-Mitglied. Auf Anfrage weist das IOC schriftlich jede Mitverantwortung zurück.
Das IOC fördert die besten Good Governance Standards innerhalb der olympischen Bewegung und geht mit gutem Beispiel voran.
Fakt ist, zahlreiche ehemalige und aktuelle IOC-Größen stehen derzeit weltweit im Fokus von Skandalen. Deren Aufdeckung war Whistleblowern, Journalisten, Staatsanwälten zu verdanken, aber nicht dem IOC. Was Gewichtheben angeht, droht das IOC mit einem Olympiabann, allerdings nur als Ultima Ratio. Wie auch immer, die Sportler haben dafür kein Verständnis. So sagt der deutsche Athletensprecher Jürgen Spieß.
Wenn das IOC richtig Interesse hätte, da mal wirklich diesen Doping-Sumpf und diese Korruptionssumpf da trocken zu legen, dann könnte man, denke ich, da andere Hebel ansetzen.
Auch die Welt-Anti-Doping-Agentur steht in der Kritik. Der Vorwurf gegen sie? Sie habe die IWF unter Ayan nicht zur Rechenschaft gezogen, obwohl diese zahlreiche Doper nicht sanktioniert hatte. In der Sportwelt wird der Ruf nach einer generellen Aufsicht für den Weltsport lauter, einer Anti-Korruptionsagentur.
Die ausführliche Geschichte dazu in der WDR-Sendung Sport Insight und auf sportschau.de. Und das war Sport aktuell für heute. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.